Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Mario Steinheil und ich begleite euch durch diese Folge. Bei uns geht es ja um alles, was draußen Spaß macht. Und dazu gehört zweifellos auch Camping als optimale Verbindung von ganz viel draußen mit einem kleinen, feinen und vor allem nächtlichen drinnen. Und um eine spezielle Form des Campings soll es heute gehen, das sogenannte Vanlife. Was früher mal Urlaub im Campingbus hieß und nach Lüneburger Heide klang oder nach Hippie-Ausstieg am Surferstrand, hat sich unter dem Namen Vanlife zu einer schicken und vor allem in den sozialen Medien gefeierten Spielart des Campings gemausert. Für viele Leute verbunden mit den klassischen Campingträumen vom ungebundenen, einfachen Leben und vor allem viel, viel Naturerlebnis. Wir erkunden heute, was es damit auf sich hat und was vor allem Einsteiger brauchen, um diesen Reisestil kennenzulernen. Dafür habe ich mir zwei Gäste ans Mikrofon geholt, die es wissen müssen. Der Tourismusexperte Peter Dräger ist selbst begeisterter Vanlifer. Er veranstaltet Campertreffen wie Gates of Summer oder das Campervan Summit Meeting und kümmert sich bei der Tourismusmesse CMT in Stuttgart um das Programm in der neuen Vanlife-Halle. Herzlich willkommen, Peter.
Hi.
Ihm gegenüber sitzt Dominik Firneisel, Chefredakteur von ProMobil, des größten deutschen Reisemobilmagazins, das quasi eine Schwester unseres Outdoor-Magazins ist. Hallo Dominik.
Hallo.
Peter, gehen wir doch mal ganz direkt ran. Was sagst du jemandem, der das Wort Vanlife zum ersten Mal hört? Was ist Vanlife?
Ja, das ist auf der einen Seite eine gute Frage, auf der anderen Seite eine fast unendliche Frage, weil über Vanlife kann man ewig lang diskutieren. Man kann in 1000 verschiedene Richtungen gehen. Ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Vanlife ist, glaube ich, für ganz viele Leute eher eine Art von Gefühl und ein Lebensstil und ein Ziel im Leben, etwas in einer bestimmten Art und Weise zu machen, und zwar mit dem eigenen Fahrzeug in einer selbstbestimmten Art und Weise. Ist sehr stark davon geprägt, dass es aus den USA gekommen ist und dort entstanden ist. Da kommt ja auch viel rüber, so weite Reisen, viel Freiheit etc. Und das hat sich so ein bisschen nach Deutschland transportiert und ist inzwischen hier, denke ich mal, kein Trend mehr, sondern ist wirklich eine Entwicklung.
Mhm. Das war jetzt noch ziemlich abstrakt. Kannst du es noch ein bisschen konkreter machen? Was ist das Spezifische?
Ich glaube, das Spezifische ist, dass es eben nicht darum geht, immer nur über eine Urlaubsform zu reden und zu sagen, ich fahre ein- oder zweimal im Jahr in Urlaub, fahre an einen bestimmten Ort oder mache einen Roadtrip oder ähnliches, sondern eigentlich das Thema des Fahrzeuges und was ich mit diesem Fahrzeug mache und wie ich damit meine Freizeit verbringe, in mein Leben einzubauen. Also eben dieses Thema live und nicht nur zu bestimmten Zeitpunkten das zu machen, sondern ich richte mich eigentlich komplett auf diesen Lebensstil ein.
Mhm. Da gibt es dann wahrscheinlich so das Extrem von Menschen, die tatsächlich große Teile ihres Lebens so verbringen, und dann auf der anderen Seite welche, die, weiß ich nicht, wie ist das bei den am anderen Extrem?
Ja, das Interessante ist, dass es in den USA zum Beispiel relativ offen ist. Also da kann jeder das Thema Vanlife eigentlich ein bisschen so definieren, wie er das möchte. Hier in Deutschland ist es wie so oft, wir leben gerne in Schubladen, und Vanlife ist für einige ist es wirklich, der wirkliche Vanlifer ist der, der in seinem Fahrzeug lebt, und alle anderen sind sozusagen die das gerne machen würden. Ich würde es breiter fassen. Ich glaube, es geht darum, dass das Vanlife ein erweiterter Lebensraum ist und dass man sich da drin wiederfindet.
Mhm. Dominik, wie stellt sich das so für dich dar, der jetzt mehr so von der klassischen Wohnmobil-Reisemobil-Seite her kommst? Was ist da so für dich eine Abgrenzung?
Also ich glaube, dass die Übergänge da fließend sind. Es gibt natürlich auch die Reisemobilfahrer, für die ist ihr Fahrzeug der Lebensmittelpunkt, um den sich alles dreht. Bei einem Campingbus, und da sprechen wir ja speziell über das Thema Vanlife, ist es halt so, dass ich das sind in der Regel kompaktere Fahrzeuge, die lassen sich natürlich auch viel leichter in den Alltag integrieren. Man ist damit einfach auch flexibler, auch mal über ein verlängertes Wochenende wegzufahren. Auch was das Thema Übernachten angeht, ist man da ein Stück weit flexibler als mit so einem großen Schuhkarton, sag ich mal, despektierlich. Ja, so würde ich es voneinander abgrenzen.
Mhm. Und wie ist es, haben eigentlich nicht eigentlich alle Wohnmobilfahrer oder Reisemobilfahrer irgendwann mal in ihrer Jugend mit einem klapprigen Transporter angefangen, oder ist das nicht so?
Also ich glaube nicht alle. Ne? Wir haben ja mit vielen Herstellern zu tun, auch Herstellern von Luxusfahrzeugen, und die haben teilweise Erstkunden. Mhm. Das sind Kunden, die kaufen sich als erstes Reisemobil gleich einen Liner für 300, 400, 500.000 Euro. Weil sie den einfach so toll finden, die Technik, die da drin steht, die Größe, den Status, den das natürlich auch repräsentiert. Aber es haben bestimmt viele angefangen mit kleineren Fahrzeugen, mit Campingbussen. Sicherlich kennen eigentlich niemanden, dessen Lebenstraum es nicht mal früher gewesen wäre, wenn er mal wieder im Zelt unterwegs gewesen ist und der Graben rund ums Zelt, der Wassergraben konnte gar nicht tief genug sein, irgendwie, dass er sich einen Campingbus gewünscht hätte zum Beispiel.
Ja. 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 Vielleicht noch ganz kurz eins ergänzend, das ist auch ganz interessant, dass es zum Beispiel in den USA auch jemand mit einem riesengroßen Winnebago durchaus das mit dem Hashtag Vanlife sozusagen bezeichnet, was in Deutschland unter Umständen sogar zu einem mittelgroßen Shitstorm führen würde, wenn das jetzt jemand mit einem der großen Liner machen würde. Ich persönlich finde, dass Vanlife ganz viel mit dem Thema hat, wie ticke ich im Kopf, was will ich in meinem Leben sozusagen erreichen und ganz wenig mit Fahrzeugen, aber das ist nicht bei allen so. Mhm.
Wie tickt man denn Vanlife-mäßig im Kopf?
Ich glaube, da geht es ganz viel um das Thema Freiheit, um das Thema Selbstverwirklichung und um das Thema Toleranz. Auch wenn es durchaus sehr heftige Diskussionen in der Community geht, ist es aber doch so, dass wenn diese Community zusammenkommt, sehr tolerante, sehr weltoffene Menschen sind, die auch ein großes Interesse daran haben, andere kennenzulernen. Das ist ein bisschen konträr zu so Sachen wie irgendwo ganz alleine auf dieser Welt stehen und die reine Natur genießen. Mhm. Aber es ist trotzdem so, dass das so ein Merkmal ist der Community.
Mhm. Okay. Und
Man hat einfach etwas, was einen verbindet. Man tickt auf einer bestimmten Wellenlänge gleich wie alle anderen. Und das ist ein Grundverständnis einfach dafür da.
Ist das bei den Reisemobilisten ähnlich oder ist es anders?
Ja, ich würde schon sagen, dass Reisemobilisten auch kontaktfreudige Menschen sind. Wenn man sich auf Stellplätzen umschaut, wie eng die Kollegen da manchmal nebeneinander stehen und trotzdem miteinander gut klarkommen, sind schon grundsätzlich auch kontaktfreudige Menschen, mit denen man schnell auch ins Gespräch kommt und auch gern mal ein Bier austauscht oder so.
Oder das Salz oder das Ei oder was gerade sonst nötig ist. Ja. Peter, mal so ganz abgesehen vom Fahrzeug, da kommen wir später nochmal zu. Was muss denn jemand, der sich dem Thema annähern will, wissen oder was muss er bedenken, bevor er irgendwie richtig loslegt und jetzt, weiß ich nicht, 10.000, 15.000, 20.000 Euro für irgendwas ausgibt?
Ja, das ist das Interessante, weil ich habe ein bisschen über die Frage nachgedacht und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, eigentlich nicht viel oder eigentlich so gut wie gar nichts. Weil wenn man sich anschaut und Vanlife anschaut und die Menschen anschaut, die unterwegs sind, dann sind das teilweise auch Leute, die sozusagen in ihrem VW Golf einen Sitz rausgenommen haben, Bett eingebaut haben und das Microcamper nennen. Ne? Also das ist, es ist gar nicht so eingeschränkt. Oder es gibt Leute, die fahren bis nach Kasachstan mit einem Fahrzeug, was ihnen im Einkauf irgendwie 2.500 Euro gekostet hat. Also auch das gibt es. Von dem her kann man eigentlich nur die Leute, die das machen wollen, denen sagen, hey, fang an mit dem, was du hast, schau, wie du damit zurechtkommst und darauf kann man aufbauen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dass gerade, wenn man unterwegs ist und andere Menschen trifft, dass weniger drauf geguckt wird, mit was komme ich da eigentlich an, sondern mehr drauf geguckt wird, wie bin ich so drauf als Mensch.
Mhm. Okay. Und wenn jetzt jemand mit dem Thema liebäugelt und sich überlegt, oh, das sieht immer so toll aus auf den Bildern bei Instagram und ich würde das auch so wahnsinnig gerne mal ausprobieren, aber bis jetzt habe ich halt irgendwie immer nur im Hotel übernachtet oder in der Ferienwohnung. Gibt es so eine Art Prüfstein, mit dem jemand vorab prüfen kann, tauge ich eigentlich dafür oder tauge ich dafür nicht?
Ja, also jetzt könnte ich böse sein und sagen, fahr am besten los, wenn das Wetter am schlechtesten ist, wenn es irgendwie November hat und du dir irgendwie alles zusammen organisieren musst. Weil eins ist ganz klar, dass ich würde mal sagen, 80-90% der Bilder, die es im Vanlife gibt, schon so ein bisschen heroisierend sind. Ne? Also es ist schon ein sehr schöner Lebensstil, aber die Realität geht dann doch das eine oder andere Mal so einen Tick dran vorbei. Also ich glaube wirklich, auf dem Prüfstand kann man es nur stellen, wenn man es selber macht und wenn man vor allem es auch in den Situationen macht, wo es einfach mal nicht angenehm ist und man trotzdem irgendwie sagt, hey, es war jetzt trotzdem schön, auch wenn das ganze Wochenende war. Ein ganz schnelles Beispiel, wir hatten ein Treffen, was wir organisieren und wir haben am Samstag am Haupttag, hat es morgens, als ich aufgewacht bin, hat es geschüttet und abends um 19 Uhr hat es erst aufgehört zu schütten. am Ende waren trotzdem die Leute gut drauf, dann weißt du, okay, die ticken alle ungefähr gleich. Ne? Das ist in anderen Bereichen beim Camping nicht immer so. Es gibt auch Leute, die dann sagen, nee, ich habe keine Lust mehr, ich packe zusammen und ich fahre. Mhm. Und so ist es am besten ausprobieren und selber rausfinden und vielleicht auch mal in die schmerzlichen Ecken gehen und gucken, ich probiere jetzt mal was aus, was auf den ersten Blick nicht so toll aussieht.
Und ich glaube auch, über das eigene Komfortbedürfnis muss man sich klar werden, ne? Weil das ist grundsätzlich schon so, in jedem Hotelzimmer habe ich einen besseren Komfort als jetzt in einem Kastenwagen zum Beispiel. Erst recht in einem kleinen Kastenwagen, wo auch der Raum natürlich eingeschränkt ist, wo ich unter Umständen auch keinen Sanitärraum habe oder so. Also mit dem etwas einfacheren Leben, Gang zurückschalten, damit sollte man klarkommen.
Mhm. Ja, also einfach auch mal Kopfkino machen und sich vorstellen, wie ist es denn, wenn ich auf dem Campingplatz eng stehe und im Nachbarwagen ist irgendwie die Anlage aufgedreht und es regnet und die Kinder haben schlechte Laune. Habe ich da Bock drauf oder
nicht? Genau, oder wenn ich nehme ein Vanlife-Bild und stelle mir einfach vor, was passiert jetzt da gerade links und rechts von diesem Bild und was passiert nachts, wenn ich auf einmal einer Notdurft nachgehen muss und. Also auch da gibt es genügend Sachen, die man sich so vorstellen kann, die dann mehr der Realität entsprechen.
Ja. Ja, Dominik, ihr testet ja ganz, ganz viele Fahrzeuge in allen Klassen rauf und runter. Welche Fahrzeugtypen gibt's denn, die sich für so einen sehr, wie soll ich sagen, sehr flexiblen Stil eignen, für dieses Vanlife-Stil eignen?
Also grundsätzlich würde ich mal sagen, daher kommt ja auch der Name oder daran lehnt er sich an, Campingbus, ausgebauter Kastenwagen. Die gibt's natürlich in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten. Ja, also das fängt beim Hochdachkombi an, geht über den Kompaktcampingbus mit Aufstelldach, wie man ihn eigentlich klassisch kennt, die Ikone der VW California zum Beispiel, typischer Vertreter dieser Klasse. Und dann gibt's die größeren ausgebauten Kastenwagen, die üblicherweise schon Stehhöhe haben, die üblicherweise auch einen Sanitärraum haben. Und das sind so die grundsätzlichen Typen, die wir auch im Test unterscheiden, da legen wir auch unterschiedliche Maßstäbe bei der Bewertung auch von so einem Fahrzeug an. Der größte Unterschied ist eigentlich, ich habe in einem größeren ausgebauten Kastenwagen, Sprinter werden viele kennen und sich was drunter vorstellen können, Ducato ist sehr verbreitet, Stehhöhe, einfach mehr Platz zur Verfügung. Mhm. Das Bett befindet sich üblicherweise so auf Rundraumebene. Ja, ich habe einen Sanitärraum und der unterscheidet natürlich auch, der macht natürlich auch einen riesen Unterschied aus, wie ich unterwegs sein kann. Ich bin natürlich autarker mit einer eigenen Kassettentoilette an Bord, logisch. Ja. Oder der Möglichkeit, mich mal zu waschen oder sogar zu duschen. Ja. Küche haben üblicherweise alle Campingbusse an Bord, also ein Kaffee zum Frühstück kann ich mir in jedem Campingbus grundsätzlich machen.
Ja. Mhm. Gibt es, wenn man so über die Anschaffung nachdenkt, so Grundsatzentscheidungen, die man mit dem Fahrzeug trifft und die später auch nur schlecht revidiert werden können? Klar, die Größe kann man nie revidieren, aber ich weiß nicht, ich denk irgendwie an Isolierung oder sowas oder Dinge, die man wirklich später kaum noch korrigieren kann?
Eine Isolierung kann man natürlich grundsätzlich auch nachträglich noch anbringen, zumindest an einigen Stellen. Wenn ich allerdings ein fertig ausgebautes Fahrzeug kaufe, dann kann ich die Möbel natürlich da nicht mehr wegschrauben und in eine Isolierung anbringen. Üblicherweise sind die Kastenwagen, die man von der Stange kauft, einigermaßen okay isoliert, würde ich sagen. Aber verschiedene Hersteller haben auch schon Kältekammerversuche mit den Autos gemacht, haben untersucht, wie stark ist denn der Einfluss der Isolierung auf das Wärme- oder Kälteempfinden. Und da stellt man fest, ein Kastenwagen, ausgebauter Kastenwagen, hat grundsätzlich relativ wenig Innenraum und mit dem kommt eigentlich eine Heizung gut klar. Ich muss halt bedenken, ein nicht isolierter Kastenwagen kann sich innen an der Karosserie Kondenswasser bilden auf dem nackten Blech. Und das ist natürlich schlecht, weil es passiert eben auch in den Hohlräumen und da kriegt man das Wasser auch nie wieder raus. Also für den Korrosionsschutz ist natürlich schon wichtig, dass es eine Isolierung gibt. Ja, eine Heizung sollte natürlich auch, gerade wenn man ganzjährig mit dem Fahrzeug unterwegs ist, auf jeden Fall immer drin sein. Mhm. Auch die lässt sich schon nachrüsten, aber dann nicht mit dem gleichen Komfort, weil da geht es darum, dass ich die Wärme ja auch von dem Standpunkt der Heizung an anderer Stelle im Fahrzeuginnenraum lenken muss. Ja. Und diese Warmluftrohre nachträglich einzuziehen, das ist natürlich komplizierter.
Ja, ja, ja. Ich finde, diese Grundsatzentscheidung ganz viel mit dem Thema Stehhöhe zu tun hat. Also will ich Stehhöhe oder nicht? Weil das macht einen riesen Unterschied aus, ja, wie ich mein Leben sozusagen verbringe. Das andere, finde ich, ist das Thema Bad, ohne Bad, weil eigentlich ist, wenn ich mich für ein Bad entscheide, ganz klar, dass ich nicht einen Bus brauche, sondern einen Kastenwagen. Es gibt wohl auch Busse mit Toiletten integriert, aber das ist dann schon sehr spezielle Grundrisse. Mhm. Das sind so, finde ich, jetzt nicht viel mehr als vielleicht 2-3 Sachen, die ich aber, glaube ich, manchmal auch nur rausfinde, wenn ich selber wirklich überprüfe, ob ich darauf Wert lege. Ne?
Ja, ja. Und muss es sozusagen der Campingbus sein? Oder du hast ja, Peter, vorhin auch schon mal angedeutet, es gibt auch Leute, die sind mit viel kleineren Autos unterwegs, mit Kombis oder mit so Minivans oder irgendwas. Da muss man dann aber wahrscheinlich schon selber entweder selbst dran rumschrauben oder gibt es da auch Lösungen von der Stange, wie ich meinen Golf-Kombi.
Also gibt es schon. Ja, also für VW Caddy und diese Klasse gibt es schon auch Einbaumöbel, also Möbel, die ich dann am Stück in das Auto hinten reinschiebe, zum Beispiel, wo ich dann auch eine Möglichkeit habe, eine Küche zu integrieren, einen kleinen Wasserkanister zu integrieren und eben auch eine Liegefläche, ein Bett. Aber es schränkt natürlich die Nutzung schon ein, wenn ich zum Kochen immer vor das Fahrzeug gehen muss. Ne? Also auch der Zeitraum, in dem ich damit wirklich unterwegs sein kann, ist damit natürlich auch auf die Sommermonate oder auf die wärmeren Monate ohne Schnee limitiert.
Ja, ja, ja.
Okay. Aber grundsätzlich geht alles.
Das ist ja auch das Interessante, dass dieses Segment mit Dachzelten so am Boom ist. Das trägt ja dazu bei, dass ich auch aus dem kleinsten Auto sozusagen einen vollwertigen Camper mache. Mhm. Und die sind vom Mindset her, würde ich mal sagen, sind die auch sehr dem Vanlife und alles das, was damit zu tun hat, verschrieben. Und da schrauben die Leute das auf LKWs, genauso wie sie es auf dem Mini draufschrauben. Mhm. Also ganz unterschiedlich. Ne? Ist aber auch wieder eine eigene Art zu campen, weil ich natürlich immer sozusagen nach außen muss, um in mein Schlafgemach zu kommen und das wieder andere Sachen mit sich bringt.
Ja, ist wie Zelten, nur muss man es nicht so mühsam aufbauen und hat kein Problem mit dem Wassergraben.
Aber man muss ein Dachzelt auch auf ein Auto oben drauf bringen. Ja, und auch das ist nicht ganz einfach, weil die wiegen ein paar Kilo. Mhm. Da sollte man schon vier kräftige Kerle zu Hilfe nehmen können.
Und irgendwie Dachträger, die das auch aushalten.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Mit welchen Kosten muss ich denn rechnen, wenn ich einsteigen will?
Von bis, sehr unterschiedlich. Ich kann natürlich einen gebrauchten Transporter für 2.000, 3.000 Euro kaufen und den mit einfachen Mitteln, Palettenbrettern und so weiter ausbauen. Und mit bisschen Geschmackssicherheit sieht es auch wirklich schön aus. Mhm. Ja. Einen gebrauchten California VW T4 bekommt man so ab 15.000, 20.000 Euro. Die werden aber auch nicht günstiger, muss man sagen. Mhm. Wenn ich jetzt Neukauf einsteige, den Impuls haben wahrscheinlich viele durchaus, dann bin ich in der California-Klasse schnell 60.000 Euro los, 70.000 Euro. Ein bisschen günstiger geht es in der Klasse drüber, ausgebaute Ducato, da geht schon was ab 35.000 Euro, würde ich sagen, neu von der Stange. Einigermaßen industriell gefertigt, das heißt einfach auch ein gewisses Qualitätsniveau. So ab 45 hat man was auch dann gescheit ausgestattet ist, wo eine Markise dran ist, also dieses, was man einfach auch braucht oder gerne hat, wenn man unterwegs ist.
Das ist natürlich schon definitiv auch ein Faktor, den man sich vorher überlegen muss. Wie viele Hotelurlaube muss ich ersetzen, bis ich 45.000 Euro wieder reingeholt habe? Also das ist schon kein billiges Vergnügen, ne?
Ich glaube, das ist aber auch ein Merkmal allgemein im Campen, aber auch hier, dass die Leute das, glaube ich, am wenigsten machen. Also entweder habe ich ein Lebensgefühl und ich folge dem. Wenn ich das aufrechne, würde ich mal sagen, gibt es ganz, ganz wenige, die das sich schön rechnen können, dass sie 50, 60, 70.000 Euro für ein Auto ausgeben. Ja, also ganz sicher nicht. Ne?
Mhm. Ja, es kommt eben darauf an, was einem das Lebensgefühl wert ist.
Ja, ja, genau. Mhm. Ja.
Das ist in vielen Stellen des Lebens so. Was ist es einem wert?
Wobei interessanterweise im Campingbusbereich es wieder ein bisschen anders ist, weil es halt ganz viele gibt, die ihr Alltagsauto abschaffen, sich einen Campingbus anschaffen und dann sagen, so jetzt habe ich zwei Autos in einem und habe mein Alltagsauto, das brauche ich sowieso und habe aber am Wochenende eben die Möglichkeit loszulegen.
Ja, keine schlechte Lösung. Eine andere gute Lösung, um vielleicht damit anzufangen, ist das Thema Mieten. Fürs Wochenende, für einen Urlaub, für weiß ich nicht. Worauf muss ich denn da achten beim Mieten? Kann ich einfach zum beliebigen Vermieter gehen und sagen, oh, ich hätte gern das Auto und dann ist gut? Oder gibt es da auch bessere, schlechtere Angebote? Oder?
Ja, die gibt es definitiv, weil es ist ja auch ein Saisongeschäft. Ja, in der Hauptsaison ein Reisemobil oder ein Campingbus zu mieten, ist deutlich teurer als in der Nebensaison. Mhm. Erstmal. Dann muss ich unterscheiden, will ich von Privatmieten oder wende ich mich an einen gewerblichen Vermieter. Da gibt es ja viele, viele Reisemobil- oder Campingbushändler, haben auch eine eigene kleine Vermietflotte. Es gibt ganze Ketten, deren Geschäftsmodell ist es, Reisemobile, Campingbusse zu vermieten. Aber auch der Privatmietsektor ist einer, der wächst. Mhm. Ja. Paul Kemper, Jes Kapper zum Beispiel sind Namen von Netzwerken, die das schon eine ganze Weile betreiben und da auch reüssieren und Erfolg haben damit. Wenn ich mich dann mal entschieden habe, ja, ich probiere das aus, weil wie du schon gesagt hast, es ist natürlich eine gute Möglichkeit, um abzuprüfen, gefällt mir diese Art Urlaub zu machen, unterwegs zu sein überhaupt, und steige ich da dann eventuell tiefer ein, ich kann herausfinden, was ist denn überhaupt der richtige Grundriss für mich. Ja? Weil da gibt es schon deutliche Unterschiede, ja. Hängt auch ein bisschen vom Alter ab. Die Jüngeren, die haben mit einem Querbett hinten, wo man übereinander drüber klettern muss, zwangsläufig, wenn man raus und rein will, weniger ein Problem als ältere Menschen, die klar, mit zwei separaten, einzeln angeordneten Betten, in die man leichter reinkommt, einfach besser klarkommen. Ja. Wenn man sich dann mal dafür entschieden hat, würde ich jedem empfehlen, bevor du startest, schau dir das Fahrzeug wirklich ganz genau an. Mhm. Sind da irgendwelche Vorschäden drin? Die sollten im Mietvertrag auf jeden Fall unbedingt auch festgehalten werden. Nicht, dass man hinterher mit einer Regressforderung dann noch konfrontiert ist und der Vermieter nach dem Reisemobilurlaub aufs Dach steigt und sagt, aber da ist ein Kratzer, der war vorher noch nicht. Ja. Man hat ihn vorher nicht gesehen.
Ja. Du hast die Privatvermieter angesprochen, die sich über digitale Plattformen und Netzwerke organisieren und ihr Fahrzeug anbieten. Gibt es da von den Plattformen durchgesetzte Qualitätsstandards oder ist es wirklich eine vogelwilde Geschichte, wo ich mal einen Schrotthaufen vorfinde und mal ein super Fahrzeug?
Also das ist, glaube ich, wird das sehr stark über Bewertungen kontrolliert. Mhm. Es gibt natürlich schon Kriterienkataloge, die man erfüllen muss und die auch abgefragt werden, wenn ich das Fahrzeug anlege. Es gibt, wie gesagt, das Thema Bewertungen. Es gibt viel auch zum Thema Mieterschutz sozusagen. Also ich habe jetzt da eigentlich nicht das Risiko, dass ich, was weiß ich, eine Miete anzahle und das dann hinterher nicht mehr wiedersehe oder auf einmal das Fahrzeug nicht da ist oder ähnliches. Mhm. Also da wird schon von den Plattformen, die da unterwegs sind, sehr viel Wert drauf gelegt, dass diese Hürde, die ja sowohl der Vermieter hat, als Privatperson sein Lieblingsstück sozusagen an einen anderen zu geben, als auch, dass ich von jemandem privat etwas miete, wird ganz viel dafür getan, dass die Hürde möglichst gering ist.
Okay. Also durchaus eine sinnvolle Möglichkeit auch.
Ja, absolut. Also interessanterweise ist es auch so, dass auf diesen Plattformen sich doch inzwischen einige tummeln, die haben mal angefangen, ihr Fahrzeug zu vermieten und dann haben sie so viel Erfolg damit gehabt, dass sie gesagt haben, ach, jetzt kaufe ich noch ein Fahrzeug und auf einmal haben sie 3, 4, 5 Fahrzeuge. Okay. Und davon gibt es eine ganze Menge in Deutschland inzwischen. Also es ist interessant, dass es wohl große Anbieter gibt, aber es gibt auch ganz, ganz viele ganz kleine Anbieter, die vermieten und alle sehr erfolgreich.
Okay. Peter, vom 11. bis 19. Januar 2020 findet auf dem Stuttgarter Messegelände ja wieder die CMT statt, die Tourismusmesse. Und dieses Jahr gibt's da zum ersten Mal eine extra Halle nur zum Thema Vanlife. Und du bist da ja beteiligt, glaube ich, am Programm in dieser Halle.
Genau.
Was gibt's in der Halle zu sehen und zu erfahren? Was hilft uns da?
Also ich glaube, das Schöne ist zum einen, dass die CMT diese Themen Campingbus und Kastenwagen in einer Halle konsequent zusammenfasst, in der Halle 10. Und dass wir dort auch die Möglichkeit haben, nicht nur die Fahrzeuge zu sehen oder die Ausrüster etc., sondern wirklich auch ein Programm bieten können von Leuten, die selber in diesem Vanlife unterwegs sind. Also wir haben, das nennt sich Vans and Friends Wohnzimmer, das ist eine eigene Fläche, die letztendlich daraus besteht, dass man sich da entspannt auch mal ausruhen kann, mal ein bisschen durchschnaufen kann, wenn man ganz viele Impressionen hatte. und dann aber auch dem YouTuber lauschen kann, der sein neuestes Video vorstellt. Oder dem Blogger, der seinen neuesten Reisebericht vorstellt. Also wir machen auf der einen Seite Vorträge, geht es natürlich viel um das Thema Reisen, aber auch, wie ist zum Beispiel jemand zum Vanlife gekommen? Also was hat ihn dazu bewogen, das zu machen? Bis hin zu Talkrunden, das heißt also, wo wir über aktuelle Themen diskutieren und Entwicklungen diskutieren. Wir werden das Thema Meet and Greet haben, weil es gibt ja doch einige, die inzwischen eine große Community haben, die so ihnen im Alltagsleben folgt, dass die auch auf der Messe die Möglichkeit haben, die zu treffen. Was wir auch so ein bisschen uns anschauen, ist, dass der eine oder andere, der ein Spezialist in einem bestimmten Bereich ist, sich einfach mal 3-4 Leute packt und mit denen über die Messe geht oder in der Halle 10 geht und denen erklärt, was ist eigentlich der ideale Familiengrundriss oder worauf musst du achten, weil es gibt halt gerade bei denen, die neu einsteigen, oft auch, glaube ich, Sachen, dass wenn die nur 1-2 Fahrzeuge sehen und da ein pfiffiger Verkäufer ist, dann glauben die, sie wissen jetzt genau, wie es tickt. Und hinterher merken sie dann auf einmal, oh, es war doch irgendwie anders, weil es doch was anderes gibt. Und das wollen wir auch so ein bisschen mit abdecken.
Okay, also eigentlich eine gute Gelegenheit für Einsteiger, sich ziemlich umfangreich zu informieren von Leuten, die sich wirklich auskennen, weil sie das wirklich leben.
Genau, und nicht so sehr technisch, weil das, glaube ich, dafür sind die Hersteller da und die Aussteller, sondern mehr so vom Gefühl her. Und das Schöne ist aber, dass alle, das ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass das eine sehr offene Community ist. Also da ist keiner irgendwie auf dem Podest und mit der hohen Nase unterwegs, sondern man kann jeden ansprechen, man kann sich mit dem ein bisschen fachsimpeln. Und wie gesagt, haben wir jetzt einmal schon auf einer anderen Messe in Leipzig gemacht und ist sehr gut angekommen und das machen wir jetzt in Stuttgart wieder.
Ich vermute mal, dass ja relativ viele, die mit dem Thema anfangen, sich zu beschäftigen, Familien haben. Und du bist ja auch, Peter, mit deinen Kindern viel unterwegs und mit deiner Frau, also die ganze Familie in einem Auto. Wie ist das so mit Kindern und Vanlife oder Camper?
Ja, interessanterweise ist es so, dass wenn man sich Vanlife anschaut, könnte man meinen, da gibt's keine Familien. Weil wenn man sich die Bilderwelten anguckt, dann würde ich sagen, sind über 90% entweder Alleinreisende oder ganz viel Pärchen. Das heißt, es gibt Familien, aber es gibt nicht so viele, die darüber nach außen hin sozusagen das zeigen.
Da bist du die Ausnahme.
Da sind wir die Ausnahme. Wobei auch wir, das ist immer interessant und ich glaube, dass es bei vielen Familien so eine Metamorphose durchgemacht haben. Also wir haben angefangen mit einem Dachzelt, dann hatten wir 2 Dachzelte, dann hatten wir mal einen kleinen Wohnwagen, großen Wohnwagen, haben auch ganz klassisch 2 Wochen an einem Ort, was weiß ich, Gardasee und Sommerurlaub und das hat sich und sind dann aber irgendwann hingekommen und haben gesagt, wir wollen gerne mehr rumfahren und wir wollen ein Fahrzeug haben, was wir im Alltag auch nutzen können und sind dann jetzt letztendlich beim Kastenwagen gelandet. Und versuchen da noch immer die optimale Grundrissform zu finden. Weil inzwischen sind meine Kinder 14 und 11. Das bedeutet, wir haben aktuell Längsbetten und die Tochter schläft mit hinten. Das ist nicht ideal. Und der Sohn schläft vorne auf der umgebauten Sitzbank. Es ist auch nicht ideal mit 14. Deswegen ist es immer eine Weiterentwicklung. Aber es geht auf jeden Fall. Was man sagen muss, ist natürlich, wir haben nicht nur 2 Kinder, wir haben auch noch 2 Hunde dabei, also das ist total wahnsinnig. Und letztes Jahr,
mutig,
haben wir einen Test gemacht, da haben wir das mit dem Campingbus mal gemacht und sind zum Skifahren gegangen, also hatten auch noch Skiausrüstung, alles dabei. Ich sag mal, umso wichtiger ist dann der Campingplatz und dass der richtig gut ist und da alles drumherum bietet, weil das Fahrzeug dann irgendwann zu klein wird, als dass man sich da drin richtig aufhalten kann.
Das heißt, es wird dann oft auch mal psychologisch sehr eng.
Es wird, ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich jetzt mit 14, wenn dann der Sohn auch noch in der Pubertät ist, kann das durchaus auf so engem Raum dazu führen, dass auch jemand mal rausgehen muss und sich einfach mal durchschnaufen muss und anders orientieren muss. Nee, also man lernt viel natürlich, man lernt viel in den Bewegungsabläufen und man weiß, der eine macht erst das, dann macht der andere das. Das ist, glaube ich, bei kleinen Fahrzeugen immer so. Also da muss man auch ganz klar sagen, es gibt gute Gründe, warum wir mit kompakten Fahrzeugen unterwegs sind. Aber ich bin ja immer mal wieder auch in so einem Liner drin und so weiter. Das ist schon cool. Also das ist schon, hat auch was. Eben genau deswegen, weil es einfach natürlich noch stärker Lebensraum in der Breite und Masse ist, als wir das darstellen können.
Ja, klar. Seid ihr nicht nur räumlich, sondern auch ideell näher aneinander gerückt als Familie? würde mich jetzt interessieren.
Ja, also das schon. Also es ist, das Streitpotenzial ist höher, als wenn man jetzt einfach nur in Urlaub fährt. Aber ich glaube, das, was man erlebt hat, das schweißt mehr zusammen. Oder man hat mehr auch im Nachhinein zu erzählen. Also das ist, inzwischen ist es aber auch so, dass wir sagen, Roadtrips ist eine super Sache, aber zwischendurch sollte auch immer mal ein Urlaub sein, der einfach nur eine Woche irgendwo ist. Also wir waren dieses Jahr seit langem mal wieder eine Woche nur am Gardasee und es ist auch einfach mal cool, einfach nur da zu sitzen und nichts zu machen. Was aber, ja, das eine schließt das andere nicht aus.
Ja. Gibt es sowas wie goldene Regeln oder Do's and Don'ts für Camping mit Kindern?
Ja, also ich glaube, zum einen hängt das ein bisschen davon ab, sind die sehr klein, weil das sieht man im Campingbusbereich, dass es da viele Eltern gibt, die auch mit kleinen Kindern unterwegs sind. Und da sind die Anforderungen natürlich auch noch anders als jetzt, wenn die so im Teenageralter sind, weil die da natürlich stärker ihre Freizeit selber gestalten. Mhm. Und das ist bei kleinen Kindern, muss ich natürlich ein bisschen mehr darauf achten, wie kann ich denen da auch Programm bieten etc. Mhm. Also wir waren immer davon überzeugt, dass genau deswegen Campingplätze auch ihre Daseinsberechtigung haben, weil ich eben eine Infrastruktur habe, die ich nutzen kann. Mhm. Und ich gerade mit Kindern einen Riesenvorteil habe, ich habe sozusagen einen abgetrennten Bereich. Ich habe diesen Campingplatz, sie können sich da frei bewegen, sie können andere Menschen, andere Kinder kennenlernen. Und das habe ich in der Form so in so einem klassischen Hotel nicht. Mhm. Aber Don'ts ist sicherlich das Thema, wenn ich es dann mit dem ständigen Wechsel und ständigen weiter und weiter und weiter irgendwann übertreibe. Also wenn sozusagen die Weiterreisezeit das übersteigt, was ich habe, um was wahrzunehmen, ja. Dann würde ich es nicht machen.
Aber grundsätzlich schon eine gute Urlaubsform, finde ich.
Absolut.
Um mit Kindern unterwegs zu sein, weil du bist eben nicht an strikte Essenszeiten gebunden, wie es der Fall ist, wenn man eben in ein Hotel geht, ne, und wenn ein Säugling Hunger hat, dann fährt man halt mal rechts ran und macht den Shoppen warm oder so. Ja. Kann auf dem Heckbett oder wo auch immer das Kind komfortabel wickeln oder so. Und ich finde das eigentlich ideal, weil gerade mit Kindern braucht man ja auch ein gewisses Maß an Flexibilität einfach. Und die
Also interessanterweise, eine ganz kleine Anekdote vom ganz am Anfang Campen. Wir haben angefangen, wie gesagt, mit Dachzelt. Meine Frau war noch nie campen in ihrem Leben. Ich habe ein paar Jahre in den USA gelebt und meine Eltern sind immer mit uns rumgefahren. Also ich kannte das sehr gut. Wir kommen auf jeden Fall an Gardasee, haben ein Dachzelt drauf. Es gießt in Strömen. Meine Frau sitzt mit den Kindern im Auto, da waren die noch klein. Das war ein Geländewagen, also die konnten auch im Auto nichts machen. Sie saß da, hat selber gesagt, hat drüber nachgedacht, wie sie den Zug zurückkriegt nach München und das nicht mehr macht. Aber nach 2 Wochen Gardasee, und das hat dann alles funktioniert und nach und nach auch eingerufen, hat sie eins gesagt, und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ihr hat es dann schlussendlich doch sehr gut gefallen, weil das Leben findet draußen statt. Und ich glaube, das hat viel mit Campen zu tun, dass man viel mehr Zeit draußen verbringt, aktiv verbringt, als man das vielleicht in einem Hotel oder in einer Hotelanlage oder ähnliches machen würde.
Ja, ja. Das wird sie nie vergessen, nee.
Ich auch nicht.
Das war eine ganz schöne Adrenalinsituation für dich wahrscheinlich.
Ja, war super.
Viel draußen und wenn man viel macht, eine Menge Leute werden ja auch den Campingbus oder das kleine Wohnmobil oder was auch immer nicht nur benutzen, um von A nach B zu fahren und dann am Strand zu sitzen, sondern es sind ja auch viele unterwegs, die echt aktiv sind, Wanderer, Skifahrer, Mountainbiker, so Leute. Dominik, gibt's da, wie soll ich sagen, Zubehör oder kleine Helfer, die einem dann das Umgehen mit dem ganzen Freizeitgeraffel leichter machen?
Ja, die gibt's auf jeden Fall. Ich würde noch weiter unten ansetzen, worauf muss ich grundsätzlich beim Fahrzeug achten? Mhm. Weil an und für sich ist ein Campingbus oder auch ein Reisemobil eine gute Basis, um ein Hobby auszuüben, wie Gleitschirmfliegen, Skifahren, Radfahren und so weiter. Beim Fahrzeug ist es wichtig, dass es ausreichend Stauraum zur Verfügung stellt für das ganze Equipment, das du eben hast, und ausreichend Zuladung. Ja? Also ein Tauchequipment, das wiegt schon einiges, ne? Und das muss natürlich der Campingbus auch an Zuladung insgesamt hergeben. Und darüber hinaus gibt es natürlich verschiedene Trägersysteme, also von Fahrrädern erst recht für die Hecktüren oder auch für den Innenraum. Viele größere ausgebaute Kastenwagen, so Ducato-Klasse, haben hinten drin unter dem Bett einen großen Stauraum, da kriegt man auch mal 2 Fahrräder rein, da kriegt man auch die Gleitschirme rein samt Motor. oder eine Tauchausrüstung. Mhm. Für so spezielle Ausrüstung gibt es natürlich auch Auszüge, mhm, wo ich das auch sicher befestigen kann, weil Ladungssicherung ist schon auch ein wichtiges Thema. Da sollte man auch drauf achten, einfach im Sinn, auch einfach im Sinn der Sicherheit. Ja. Es gibt auch Dachträger zum Beispiel für Dinge, die in den Bus nicht reinpassen. Mhm. Kanu zum Beispiel. Mhm. Natürlich kann man ein aufblasbares Kanu nehmen. Das geht unter Umständen in Heckstauraum, aber will nicht jeder haben. Ja. Dafür gibt es zum Beispiel Dachträger, auch mit so Umlenkrollen, über die man das Boot dann hochziehen kann, mhm, aufs Dach. Mhm. Ja. Also der Zubehörbereich bietet wirklich eine Menge und ich denke auch in der Halle 10 kann man sich darüber einen Überblick verschaffen, ja, wie man das, die Gerätschaften für sein Hobby auch, ja, gut transportiert kann.
Okay. Peter, eine der essentiellen Fragen, wenn man so unterwegs ist und vor allen Dingen, wenn man viel fährt und nicht eine Woche am selben Platz bleibt, ist, wo übernachte ich denn? Bei mir hat es eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, was ist der Unterschied zwischen Stellplatz und Campingplatz? Kannst du das mal kurz in zwei Sätzen klar machen?
Also ich versuch's. Stellplatz ist ein Platz, wo ich das Fahrzeug hinstellen kann. Mhm. Das heißt also, ich habe eine sehr eingeschränkte Fläche zur Verfügung, die reicht für mich, das Fahrzeug, und wenn es ein guter Stellplatz ist, vielleicht auch noch für Stuhl und Tische. Und bietet mir aber sozusagen das Grundsätzliche. Ich rede jetzt vom Standardstellplatz. Es gibt inzwischen auch Stellplätze, die da mehr anbieten. Aber das Grundsätzliche bedeutet also, ich habe eine Versorgungsstation, ich habe idealerweise einen Stromanschluss und wenn es gut ist, habe ich auch noch ein Sanitärhaus, wo ich duschen gehen kann etc. Und das war's. Das heißt also, da ist wirklich die Zielsetzung weniger, ich verbringe viel Zeit an diesem Ort, sondern das ist für mich eine Übernachtungsmöglichkeit für 1, 2, 3 Nächte. Mhm. Beim Campingplatz ist es so, dass es zumindest in Deutschland, in anderen Ländern entwickelt sich das inzwischen in eine andere Richtung, aber in Deutschland so ist, ich habe mehr Fläche zur Verfügung, es ist mehr darauf ausgerichtet, dass ich länger dort bleibe, es gibt mehr Angebote, die so mehr aus dem Entertainment oder aus dem Rahmenprogrammbereich kommen, ich habe meistens Sanitärhäuser, die deutlich hochwertiger sind, unter Umständen gibt es auch noch eine Sauna, es gibt einen Trockenraum, also es gibt ganz viel drumherum, ja, und abhängig davon, wie luxuriös das Ganze ist, ist der Preis auch sehr unterschiedlich. Also ich einen Stellplatz, würde ich sagen, fange ich bei 15 Euro an, 10, 15 Euro. Beim Campingplatz in Deutschland würde ich sagen, wahrscheinlich nicht unter 40, 50 Euro. Mhm. Bis hin zu Urlaubsregionen wie an der Adria, wo ich für einen Platz im Sommer 120 Euro durchaus auch zahlen kann.
Okay.
Pro Nacht.
Ja, pro Nacht. Nicht pro Woche. Nee,
pro Nacht.
Ja. Und damit sind wir dann schon bei einer der wahrscheinlich heißesten Fragen, das Freistehen. Dominik, wie ist das mit dem Freistehen? Wo darf man und wo darf man nicht? Und wird vielleicht dann doch mal geduldet, wenn es gar nicht anders geht, auf dem Parkplatz? Oder wie ist das?
Also in Deutschland ist es so, dass du eigentlich überall da stehen kannst, wo es nicht ausdrücklich verboten ist mit einem Wohnmobil. Einschränkung zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit ist das einmalige Übernachten erlaubt. Mhm. Das ist die strikte Definition davon. Und das ist auch in Ländern wird das unterschiedlich gehandhabt. In Nordländern, Norwegen zum Beispiel, da gibt's so das sogenannte Jedermannsrecht. Das kennt ja auch eure Leserschaft. Mhm. Gut, auch die Zelter, da geht es ein bisschen einfacher überall da, wo die Länder nicht so dicht besiedelt sind, ist es leichter, einen Platz zu finden, an dem ich auch frei stehen kann und vor allem an dem ich auch frei stehen will. Mhm. Ja, ich will mich ja unter Umständen, Vanlife ist für mich, oder unterwegs sein im Urlaub ist für mich auch, hat auch was mit Naturerlebnis zu tun. Mhm. Ich will mich nicht mit einem Campingbus in irgendein Industriegebiet stellen und dort für eine Nacht stehen und, ja, übernachten. Ja. Da fühle ich mich nicht wohl.
Das, ja, ist eine Notlösung
dann. Das ist eine Notlösung vielleicht für die Anreise oder so, aber nicht um dort direkt vor Ort zu sein. Mhm. Ja. Es ist gar nicht so leicht in anderen Ländern, vor allem solchen, die dicht besiedelter sind oder wo der Tourismus auch eine große wirtschaftliche Rolle spielt für das Land, wirklich einen Platz zu finden, wo man freistehen kann oder wo es auch nur erlaubt ist. In Kroatien zum Beispiel, das ist ein Land, das hat wunderschöne Campingplätze. Freistehen ist dort komplett verboten, mhm, eigentlich. Mhm. Also es ist auch echt davon abzuraten. Man muss allerdings dazu sagen, diese Verbote, die sind häufig auch mit Blickrichtung auf das fahrende Volk, mhm, erlassen worden. Ja, die gibt es, mhm, eben in diesen Ländern noch stärker und als Campingbusfahrer, das ist ja, also wenn Campingbus sieht ja prinzipiell mal aus wie ein Transporter erstmal auf den ersten Blick, man erkennt nicht sofort, okay, da macht jetzt einer Urlaub drin. Mhm. Das ist natürlich ein Vorteil dieser Bauart, aber trotzdem ist es, naja, nicht wirklich ratsam und gerade in Regionen, wo die Campingplatzdichte sehr hoch ist, würde ich das auch nicht unbedingt jedem empfehlen. Mhm. Ja. Erfordert viel Erfahrung, finde ich. Mhm. Viel komfortabler hat man es natürlich mit Campingplätzen, ganz, ganz klar. Ja, auch gerade was den Komfort, den Sanitärkomfort angeht, weil ein Sanitärgebäude, eine Dusche gibt es quasi auf jedem Campingplatz. Gerade wenn ich nur einen kleinen Bus mit Aufstelldach, aber ohne Sanitärraum habe, dann ja, da bin ich da eigentlich mehr oder weniger schon drauf angewiesen. Aber das wird echt unterschiedlich gesehen und die Vorlieben sind da auch sehr unterschiedlich, muss ich sagen.
Peter, gibt es da bei den eingefleischten Vanlifern, wie soll ich sagen, ein etwas freieres Denken? Also und nicht, dass du unfrei bist, Dominik, aber im Sinne von eine höhere Risikobereitschaft? Oder?
Ja, also ich glaube, Risikobereitschaft auf der einen Seite, also da wird doch viel stärker versucht, das wirklich auch durchzusetzen und möglichst immer frei zu stehen. Mhm. Man muss da allerdings zwei Sachen so ein bisschen bei berücksichtigen. Das eine ist, dass die überwiegende Mehrheit trotzdem alle 5, 6, 7 Tage auf dem Platz landet, weil die brauchen auch Wasser, die brauchen müssen auch mal in der Waschmaschine was waschen und. Und man muss natürlich auch ein bisschen darauf gucken, die Leute, die jetzt in ihrem Fahrzeug leben und sich für diesen Lebensstil entschieden haben, die machen das manchmal auch einfach aus wirtschaftlicher Notwendigkeit. Mhm. Weil wenn ich einen Campingplatz nehme und 30 Tage A40 € zahle, bin ich bei 1200 €, ist halt dann auch schon ein ordentlicher Kostenpunkt. Ja. Ne? Also das ist eine Sache. Auf der anderen Seite, wenn man mit den Leuten spricht, mal wirklich über den Alltag und die Realität spricht und dann kommt wieder dieses Thema Vanlife-Bilder in den Raum, dann hört man doch, was ist eine der nervigsten Sachen, haben wir mal gefragt in der Talkrunde und dann hat ein wirklich eingefleischte Freisteher gesagt, das Nervigste ist Stellplatzsuche.
Mhm. Die Suche weil, nach einem geeigneten Übernachtungsplatz.
Genau, richtig, ja. Weil die halt teilweise dann auch 4, 5 Plätze anfahren, merken, oh, hier ist nicht so gut, fahren wir weiter. So. Und dann wird es irgendwann später Nachmittag, früher Abend und man hat noch immer nichts gefunden und irgendwann ist die Stimmung dann schon auf Nullpunkt. Also von dem her, es gibt das sowohl als auch, aber es gibt auch eine wirklich sehr, sag ich mal, sehr überzeugte Freisteher-Community, die das auch so definieren, dass sie frei, nicht nur frei stehen, sondern auch noch allein stehen. Dass sie am liebsten irgendwo stehen, wo kein Mensch auch auf 500 Meter an sie rankommt. Und die kriegen schon die Krise, wenn ein anderer Camper nur auftaucht in der Ferne. Deswegen wird inzwischen auch das, was früher ganz üblich war, dass man Sachen ausgetauscht hat, wo gibt's schöne Plätze, machen ganz viele nicht mehr, weil sie nicht verraten wollen, wo die schönsten Plätze sind.
Also, ich habe genau diese Erfahrung, von der du gerade erzählt hast, eben auch schon gemacht. Ne? Ja. Es wird dann dunkel irgendwann und das wird immer enger, das Zeitfenster. Genau, andererseits, wir sind auch schon an Plätze gekommen, wo es Wanderparkplatz irgendwo mit Blick auf die Marmorsteinbrüche von Carrara, du stehst irgendwo einsam auf dem Berg, kein Mensch weit und breit, die ganzen Wanderer, die tagsüber da waren, verlassen so langsam den Parkplatz und du denkst, eigentlich können wir doch auch hier bleiben zum Übernachten, ist doch schön.
Ja, ja. Klar. Mhm. Ja.
Sind oft Zufallstreffer bei uns, jedenfalls, wo wir unterwegs sind.
Ja. Nee, das ist richtig. Also es ist, ich glaube, dass diese auch ein anderes Auge dafür entwickeln, die das tagtäglich machen. Ja. Mhm. Die haben dann schon so auch im Tagesgeschehen ihren Blick drauf, wo bin ich eigentlich und was gefällt mir noch.
Mhm. Und wenn man zur Not mal irgendwo frei stehen muss oder auch absichtlich und sich dann anständig verhält und unauffällig, dann ist vielleicht das Risiko, dass man irgendwie den Strafzettel kriegt oder weggeschickt wird, vielleicht auch nicht mehr so ganz hoch.
Oder? Das finde ich, da muss ich das letztendlich bestätigen, das hängt von Land zu Land ab. Mhm. Also ich kenne das, ich wohne in Bayern an der Grenze zu Österreich oder zu Tirol und ich weiß, dass in Tirol wird konsequent, wenn die jemanden sehen, werden die konsequent rausgeholt aus den Autos. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel so eine Sache, also ich habe gerade mit Kindern keinen Bock, dass nachts um 3 ich aufstehen muss, alles muss zusammengepackt werden und man muss irgendwie wieder weiterfahren und das sind so Sachen, aber das hängt wirklich davon ab. Ich finde, in Deutschland auch ist es mir noch nicht passiert, dass irgendjemand geklopft hat oder sonst irgendwas. Mhm. Aber wie gesagt, andere Länder sind da schon ziemlich strikt teilweise.
Ja, ja. Ja.
Ist auch eine Saisonfrage übrigens. Ja. Die Erfahrung habe ich gemacht. Ne? Also in der Hauptsaison, da findet man am Mittelmeer vor den großen Parkplätzen häufig so Teppichstangen, ne? die Durchfahrtshöhe einfach beschränken auf 2 Meter. Das heißt, mit einem größeren Campingbus kommst du da schon mal gar nicht mehr rein. Und in der Nebensaison sind die Teppichstangen weg, kommst du also rein. Also wird da schon eher geduldet.
Und es ist in gewisser Hinsicht manchmal auch ein selbstgemachtes Problem, weil in Portugal wird, glaube ich, die Lage jetzt gerade verschärft. Und zwar vor allem deswegen, weil es so viele Freisteher gibt und weil es halt leider in der Gruppe auch viele gibt, die sich nicht besonders gut benehmen, die viel Müll zurücklassen, die sehr unachtsam damit umgehen, die halt dann auch teilweise in Wohngebiete Situationen erzeugen, die einfach nicht mehr haltbar sind. Ja. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn dann der Gesetzgeber sozusagen dann durchgreift. Ne?
So ist es. Ich würde gern zum Abschluss eine kleine Schnellrunde mit euch spielen. Jeder kriegt eine Frage und ihr antwortet möglichst kurz und möglichst knapp und vielleicht auch nur mit einem Wort oder mit 3 Worten, je nachdem. Peter, 3 Dinge, die man immer dabei haben muss.
Kaffee, Gaffertape und Kabelbinder.
Die
MacGyver-Ausrüstung sozusagen braucht man auch in jedem, egal ob Standard oder selbstgebautes Wohnmobil.
Dominik, 3 Dinge, auf die man getrost verzichten kann.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Wäre ich auch. Ich würde sagen, die ganz große Werkzeugkiste, die war bei mir in den ersten Urlauben immer dabei. Stimmt. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, die Nietzsche, die brauchst du doch nicht. Die hast du doch nicht gebraucht. Auf das Klebeband, das Peter gesagt hat, da würde ich allerdings doch nicht drauf verzichten wollen. Ehrlich gesagt, das braucht man schon häufig mal. Zu viele Vorräte, würde ich auch sagen.
Ja,
das braucht es nicht, weil es gibt in jedem Land Supermärkte und oft ist das Einkaufserlebnis auf den lokalen Märkten, wo die Bauern vom Land ihr Gemüse verkaufen. Das gehört auch irgendwie zu dem Erleben des Landes irgendwie dazu und häufiger ist es auch billiger als im Supermarkt und von besserer Qualität. Also darauf kann man eigentlich auch getrost verzichten, weil es überall Einkaufsmöglichkeiten gibt. Nummer 3. Puh.
Dann lassen wir es bei 2, kein Problem. Aber Dominik, du bist gleich wieder dran. Drei Gegenden für die erste gute Vanlife-Erfahrung.
Also, ich finde Norwegen ist ein tolles Ziel dafür, weil sich es einfach gut auch mal zum Freistehen eignet. Für jemanden, der da vielleicht erst einsteigen will in dieses Thema, es sind Länder mit einer höheren Stellplatzdichte oder Campingplatzdichte natürlich besser und da sind in meinen Augen Frankreich und Italien irgendwie vorbildlich.
Ja.
Zumal es auch alles beide sehr, also Länder sind, die total abwechslungsreich sind.
Mhm.
Ja. Landschaftlich und auch von dem, was man dort direkt vor Ort unternehmen kann. Gut klappt eigentlich auch in Deutschland unterwegs zu sein, muss man sagen. Viele von unseren Lesern, für die ist das Hauptreiseziel Deutschland, muss man tatsächlich, Und funktioniert hier auch gut, weil das Mischungsverhältnis von Stellplätzen, von Campingplätzen, Übernachtungsmöglichkeiten hier tatsächlich relativ gut ist. Mhm. Zumindest in der Nebensaison, muss man sagen. Ja. Auch in Deutschland muss man in der Hauptsaison teilweise auch schon auf einem Stellplatz, sofern das überhaupt möglich ist, reservieren.
Mhm.
Sonst kann es sein, der Stellplatz ist schön gelegen, die Lage ist toll. Der ist in der Hauptsaison voll. Davon kann man wirklich ausgehen.
Ja. Peter, du bist dran. 3 Tipps, auf die man als Einsteiger nicht kommt, die einem aber das Leben wirklich leichter machen.
Da würde ich sagen, nehmen wir Gas, Wasser und Strom. Die 3 Beispiele. Nummer 1 ist immer genügend Gas dabei zu haben, weil ich habe auch nachts um 3 Uhr schon mal erlebt, wie die Heizung ausfällt. Bei -5 Grad Außentemperatur ist einfach nicht angenehm. Wasser das Gleiche. Wenn man nämlich nicht drauf achtet und im Winter dann die Leitung einfriert, ist auch nicht so toll. Mhm. Und Strom, das sind so ganz banale Sachen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe inzwischen 3 oder 4 Mal auch in Campingplätzen zu völlig überteuerten Preisen CE-Stecker gekauft, weil ich mal wieder vergessen habe, den Adapter mitzunehmen. Ja.
Okay, sehr gute Tipps. Und nochmal, Peter, bezogen auf Fahrzeug und Ausrüstung, 3 Sachen, die man nie tun sollte.
Das ist ganz gut. Also Nummer 1, was man meines Erachtens nie tun sollte, ist auf Fahrzeug ist kuscheln. Es gibt so diese, nennt man Kuschelcamper, man stellt sich in Norwegen auf einen großen Parkplatz und man kann davon ausgehen, dass wenn man als Einziger auf einem 1000 Quadratmeter Parkplatz steht, dass der nächste Wohnmobilist im schlimmsten Fall sich direkt neben einen stellt. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Das zweite ist, die Kassettentoilette niemals einfach irgendwo in der Natur raushauen, weil das ist einfach mehr als ungut. Mhm. Das dritte ist, hat eher mit dem Leben und Leben lassen zu tun, einfach auch offen und entspannt den Leuten gegenüber sein. Mhm.
Ja. Dominik, drei ungeschriebene Gesetze auf Campingplätzen oder Stellplätzen, die man nicht missachten sollte.
Hat viel mit dem zu tun, was Peter schon gesagt hat. Ne? Mhm. Also das Gebot ist einfach, das erste Gebot ist so gegenseitige Rücksichtnahme, finde ich.
Ja.
Ja. Und dazu gehört viel so normaler Menschenverstand. Ja. Mhm. Also, dass du einfach nicht zu laut nachts Musik hörst oder so und deinen Nachbarn damit auf die Nerven gehst. Ja. Das Thema Müllentsorgung, Entsorgung der Kassettentoilette. Ne. Da gibt's Orte dafür, da gehört das hin. Mhm. Ja. Und nirgendwo sonst, meiner Meinung nach. Ja, ja. Weil das dann sonst tritt der Fall ein, den Peter eben auch schon geschildert hat. Die Behörden registrieren das einfach und gehen restriktiver gegen Camper vor. Ja. Und der dritte Punkt ist auch, dass man dem Nachbarn einfach nicht komplett auf die Pelle rückt. Ja. Mhm. Das hat niemand gern, wenn du noch nicht mal mehr die Markise auskurbeln kannst oder so oder deine Tür gar nicht mehr aufkriegst. Mhm. Das ist natürlich jetzt überzeichnet, aber auch da. Jeder hat ja da so einen Instinkt, was einem selber lieb wäre, irgendwie oder eine Vorstellung davon, und dann der kann man sich ganz gut orientieren.
Mhm. Okay. Peter, dein Rat für Einsteiger: Freistehen, riskieren oder nicht?
Ja, jetzt gehöre ich ja nicht zu den wirklichen ständig Freistehenden. Aber ich würde es jedem empfehlen. Ich würde nur immer sagen, da wo es explizit verboten ist, sollte man das respektieren. Und da, wo es nicht verboten ist, kann man es gerne ausprobieren, aber mit der Rücksicht vor allem auf Umwelt und wie ich den Platz hinterlasse, auf dem ich da stehe.
Ja. Und Dominik, du hast es gerade vorhin schon mal gesagt, aber ich frage trotzdem nochmal, dein Rat für Einsteiger: in der Hauptsaison ohne vorgebuchte Übernachtungsplätze losziehen, ja oder nein?
Kann man riskieren, aber man riskiert natürlich damit auch, dass man unter Umständen erst beim dritten, vierten Campingplatz tatsächlich vorgelassen wird, sozusagen. Ja.
Also
für jemanden, der einsteigt, dem würde ich empfehlen, schau, dass du die dicke Pflöcke einrammst, dass du weißt, wo du in der ersten Nacht und so weiter unterkommst. Und in der Hauptsaison würde ich schon sagen, es ist empfehlenswert, zu reservieren vorab. Mhm. Allerdings, wer die Möglichkeit hat, auf die Nebensaison auszuweichen, dann würde ich ganz klar empfehlen, macht das im Frühsommer oder im Herbst. September ist eine tolle Reisezeit für alle Mittelmeerziele zum Beispiel. Und da haben die meisten Campingplätze auch noch geöffnet. Und man kann auch diese großen Plätze auch wirklich besser genießen, weil sie eben nicht so überfüllt sind.
Mhm. Ja. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp von meiner Seite, man kann auch mit dem Reiseland das ein bisschen danach ausrichten, wenn man jetzt Norwegen nimmt am besten und man fährt da Mitte August hin, dann ist für die Norweger schon wieder der Sommersaison vorbei und das heißt, der Druck da zum Beispiel bei Campingplätzen ist eigentlich überhaupt nicht vorhanden, ist ganz entspannt.
Das heißt, es macht Sinn, auch mal zu gucken, wann haben die denn Schulferien in meinem Reiseland zum Beispiel. Ne?
Richtig, ja. Ja. Klar, ich meine, jetzt Italien, Adria, das ist, aber es gibt auch da Menschen, die sich vor das Tor stellen und drei Tage warten, damit sie einen Platz kriegen, aber das muss, da gebe ich dir recht, als Anfänger würde ich das unterlassen, weil das ist, wenn man mit einer Frustrationserfahrung beginnt, ist das vielleicht auch ganz schlecht.
Ja. Und die letzte Frage an euch beide, was ist denn euer nächstes eigenes persönliches Reiseziel oder Traum? Gar kein Ziel, sondern nur Traum.
Ich kann mal anfangen. Also nächstes Reiseziel ist wirklich ein geplantes Reiseziel. Wir wollen mal was ausprobieren. Wir fahren in den Osterferien nach Genua, fahren da mit der Fähre nach Barcelona, cruisen durch Nordspanien und fahren da mit der Fähre zurück, weil wir mal ausprobieren wollten, wie das ist, wenn man sich diesen Anfahrtsweg durch Frankreich etc. spart und das so macht. Das ist das eine, das sind zwei Wochen. Und Traum ist sicherlich bei uns Norwegen im Winter.
Weil wir sind begeisterte Skifahrer und wir würden wahnsinnig und lieben eigentlich den Winter und würden wahnsinnig gerne mal im Winter dahin. Da ist aber das Problem, dass Schulferien im Winter immer nur 2 Wochen sind und das ist halt für Norwegen doch sehr eingeschränkt an Zeit.
Muss man weit nach Norden zum Skifahren?
Nee, muss man nicht, aber es ist natürlich, wenn man da ist, will man sicherlich, ja, dann ist auch sowas wie Lofoten und so weiter interessant und dann fängt es an, doch ein bisschen weiter zu werden.
Das sind auch weite Strecken.
Sehr weite Strecken.
Und der Geschwindigkeitsschnitt ist nicht so hoch.
Nee, wobei ich muss sagen, das ist die Erfahrung, die wir in Norwegen gemacht haben. Ich bin, glaube ich, noch nie so tief und entspannt aus dem Land wieder abgereist wie in Norwegen, was Autofahren angeht. Man gewöhnt sich das einfach an und dann ist das viel angenehmer als hier.
Ähnliches würde ich, kann ich von England berichten. Ja, das wäre so mein nächstes. Mhm. Das haben wir uns vorgenommen. Da waren wir schon mehrfach und es hat uns immer gut gefallen. Ja. Trotz Linksverkehr, aber da gewöhnt man sich zumindest als Fahrer relativ schnell dran. Für den Beifahrer ist es ein bisschen problematisch, weil der sitzt plötzlich so nah am Gegenverkehr.
Ja.
Also meine Freundin fand das irritierend.
Ich finde es interessant, dass ich als Fahrer habe ich mich total dran gewöhnt, aber als Fußgänger und Radfahrer habe ich es nicht hingekriegt. Also ich bin 2-3 Mal fast in ein Auto reingerannt, weil ich das da nicht überrissen habe.
Ja, man muss tierisch aufpassen, wenn man am Straßenrand vor allem Dingen anhält.
Ja.
Ne, nicht die Beifahrertür aufmachen. Die Beifahrertür ist ja in dem Fall.
Ja.
Ist einfach landschaftlich sehr schön. Die Menschen sind total nett. Die Engländer sind auch eine Campernation. Es gibt also viele Campingplätze, schöne Campingplätze auch, eigene Campingclubs, die Plätze unterhalten. In denen kann man auch Mitglied werden und dann dort günstiger übernachten zum Beispiel.
Mhm.
Kulturell und was die Natur angeht, echt erlebenswert und würde ich gerne mal wieder hin. Allerdings wird es noch einen Moment dauern. Also es wird auf Mai oder April nächstes Jahr auslaufen.
Und gibt es ein Ziel, von dem du träumst und von dem du noch nicht sicher bist, ob du es jemals realisieren wirst?
Ja, das ist natürlich immer die Frage, wie viel Urlaub bekommt man? Weil ich würde natürlich wahnsinnig gerne mal nach Marokko auch mit dem Reisemobil.
Stimmt,
ja. Wir waren da schon ein paar Mal so, sind auch ein paar Mal auf die Art und Weise, dass wir im Land selber rumgereist sind, halt nicht im eigenen Bus, sondern zusammen mit mehreren anderen. Ja. Und das einfach nochmal auf eigene Faust mit dem eigenen Fahrzeug erkunden, das wäre schon echt sehr toll.
Aber
da haben wir gute Erfahrungen gemacht und ich hätte auch keine Bedenken, was die Sicherheit angeht, gerade von den nordafrikanischen Ländern ist Marokko sicher das sicherste. Wo man, wenn man sich an ein paar Regeln hält, auch mit einem guten Gefühl unterwegs sein kann.
Ja. Aber da braucht man dann wahrscheinlich 6 Wochen mindestens. Oder lieber mehr. Sowieso lieber mehr.
Es gibt Leute, die lieber wintern da. Ne?
Ja, klar.
Also bei uns ist es Island. Island mit dem eigenen Camper. Mhm. Aber da ist eher die Problematik, dass ich glaube, die Fähre allein 3.000 Euro kostet. Und das ist schon so eine Sache. Da hat man dann noch viele andere Reiseländer, die vielleicht vorher kommen.
Ja, damit sind wir so ziemlich am Ende angekommen. Wenn ihr euch persönlich intensiv informieren und inspirieren lassen möchtet, ist die Vanlife-Halle auf der CMT sicher ein guter Ort dafür, vom 11. bis zum 19. Januar auf der Messe Stuttgart. Infos dazu gibt's hier in den Shownotes. Wenn euch unser Podcast gefallen hat und ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch entweder als Podcast oder bei Facebook oder Instagram oder auch in Form unseres Newsletters auf unserer Webseite www.outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt jeden Monat neu am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten. Vielen Dank, Peter Dräger, und gute Heimreise.
Danke.
Und vielen Dank, Dominik, dass du dabei warst.
Ja.
Bis zum nächsten Mal. Hauptsache raus.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.